بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran die Geschichte des Königs Talut erwähnt. Und diese Geschichte handelt um ein Volk der Kinder Israels, die unterdrückt wurde. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Hast du nicht gesehen, jene Schar von den Kindern Israels nach Musa? Also erzählt Allah subhanahu wa ta'ala hier über eine Epoche nach der Entsendung Musas alayhi salam, eben in der Zeit von Dawud alayhi salam, wie noch in diesen Ayat erwähnt wird. Also ungefähr 1000 Jahre nach Musa alayhi salam. Und diese Schar, also die Anführer, die Angesehenen, diejenigen, die zu Rate gezogen werden, diese gingen zu ihrem Propheten, und das war der Prophet Samuel alayhi salam, und sie sagten ihm: Schicke uns einen König, auf dass wir auf dem Wege Allahs kämpfen. Also sie wollten diese Unterdrückung beseitigen, gegen die Besatzer kämpfen. Und da sagte dieser Prophet: Nicht, dass, wenn ich euch einen König bringe, wenn nun der Krieg ansteht, dass ihr euch zurückzieht. Und hier, liebe Geschwister, wird eines deutlich: die Wichtigkeit der Gelehrten und ihre Notwendigkeit. Denn die Gelehrten fallen nicht auf Emotionen rein, auf Mottos, auf Reden, sondern Gelehrte, und die Gelehrten sind die Erben der Propheten, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Sie handeln gemäß der Offenbarung Allahs, also gemäß der Regeln und Gesetzmäßigkeiten Allahs. Gesetzmäßigkeiten, wie sie in der Natur vorhanden sind, in der Physik, die sich nicht ändern, die konstant sind. So sind auch die gesellschaftlichen, soziologischen Gesetzmäßigkeiten konstant. Und die Aufhebung der Unterdrückung geschieht nicht durch Emotion, sondern geschieht durch Berücksichtigung der Regeln und Gesetzmäßigkeit. Also sagte ihnen dieser Prophet: Nicht, dass ihr einen Rückzieher macht. Da sagten sie: Warum sollten wir denn nicht kämpfen, wo wir doch vertrieben wurden, wir und unsere Kinder? Das sind die Plakate, die wir immer und immer hören, von Menschen, die weit entfernt von der Offenbarung eine Änderung ersehnen. Wir müssen schreien auf den Straßen, wir müssen gucken, dass die Führung sich ändert, wir müssen die ganze Zeit über die Politik reden, wir müssen die ganze Zeit darauf. Hat das der Prophet getan, alayhi salatu wassalam? Gibt es irgendein Beispiel im Koran, dass so eine Gesellschaft geändert wurde zum Guten? Nein. Sondern die Änderung geschieht immer von der Gesellschaft. Wie wir in dieser Geschichte sehen werden, detailliert. Diese Geschichte ist ein Plan für die Verbesserung einer jeden Gesellschaft. Und der erste Schritt, so wie es in der ersten Ayah dieser Geschichte in Surat al-Baqarah erwähnt wurde, ist: Achte auf die Gelehrten. Die Gelehrten wissen, was zu tun ist. Die Unwissenden, die Unvernünftigen, die werden natürlich gleich kommen und sagen: Ah, siehst du, guck mal, das ist ein Prophet. Wir sind bereit und wir sagen, wir wollen Unterdrückung aufheben. Dann kommt ein Prophet kommt da und sagt uns: Ah, guck mal, ob ihr das packt. Guck mal, der würde uns demotivieren. Der will die Sklaverei und so weiter. So wie wir heute hören: Oh, das sind Palastgelehrte und das sind Heuchler. Das das gleiche niedere Volk, das keinen Plan hat über die Gesetzmäßigkeiten Allahs tabaraka wa ta'ala. Was sagt Allah Azza wa Jalla dann? Als ihnen der Krieg auferlegt wurde, als gesagt wurde, so bitteschön, wie in den nächsten Ayat danach erwähnt wurde, Talut wurde zum König und dann ist er hinausgezogen. Das werden wir inshallah ta'ala noch sehen in anderen Predigten, wenn Allah erlaubt. Als nun sie hinausziehen sollten, blieben die meisten zurück. Bitteschön. Also das, was dieser Prophet prophezeit hat, ist eingetreten. Denn er redet nicht aus eigener Neigung. Dieser Prophet redet nicht aus Emotion. Nicht nur aufgrund des Geschreis von Unvernünftigen, sondern er schaut sich an, wie ändert Allah die Gesellschaft. Durch Schreien? Durch Emotionen? Nein. Durch was? Durch Selbständerung. Er sieht sein Volk, wie wir sehen werden. Bei der ersten Prüfung, Talut hat ihnen gesagt, kein Wasser trinken, haben sie alle Wasser getrunken. Bitteschön. Wie viele Leute hören, kein Darlehen nehmen mit Zinsen, alle nehmen sie Darlehen mit Zinsen. Wie viele Leute, sagt man ihnen, bitte geht nicht zu diesen Festivals und so weiter, schaut euch die muslimische Welt an. Der Maulid des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat damit nichts zu tun. Halligalli, Mischmasch, Gesang und so weiter und so fort. Samuel, der Prophet, wusste, was sein Volk ist. Und deswegen hat er gesagt, hört mal zu, eure Emotionen bringen euch nicht weit. Kehrt zurück zur Taura. Kehrt zurück zur Offenbarung Allahs. Kehrt zurück zu den Lehren Musas alaihis salam. Und so ist es zu jeder Zeit und an jedem Ort. Eine Gesellschaft, die sich entfernt von der Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala, wird nicht den Beistand Allah subhanahu wa ta'ala erleben. Und so sagt Ali radiallahu anhu in einer Überlieferung, Al-Kumayl ibn Ziyad, einer, der zur Zeit von Ali lebte, sagte, Ali radiallahu anhu nahm mich an der Hand und er sagte, höre zu, die Herzen sind Gefäße, je nachdem, wie du sie füllst. Füllst du sie mit der Offenbarung Allahs, blüht dein Herz. Füllst du sie mit falschen Lehren, wird dein Herz verdorben sein. Er sagte, es gibt drei Arten von Menschen. Einen Gelehrten, der zu den Gefolgsleuten Allahs gehört, zu den Dienern Allahs, ein aufrichtiger, rechtschaffener Gelehrter. Zweitens, ein Lernender, ein Schüler, der seine Religion also lernt. Und drittens, unvernünftige Törichte, die nicht gelernt haben und die mit jedem Wind wehen. Und das ist genau eine spezifische Beschreibung der Situation. Entweder du gehörst zu denjenigen, die ihre Religion lernen. Du musst kein Professor werden. Aber lerne, wie du kaufst, wie du verkaufst, wie du dich kleidest, wie du reist, wie du heiratest und so weiter. Oder lebst du einfach so, du isst egal was, du kaufst egal was, du lügst, betrügst, ist ja nicht schlimm und so weiter. Wie lebst du? Wie ein Törichter oder wie jemand, der seine Religion achtet, der seine Religion lernt? Erst durch diese Sorte von Menschen, die ihre Religion ernst nehmen, wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Gesellschaft zum Besseren führen. Also die Moral aus dieser ersten Ayah: die Gelehrten sind der Antrieb der Veränderung. Denn sie halten sich an die Gesetzmäßigkeiten Allahs. Lasse dich zweitens nicht täuschen von Emotionen, die ändern nichts. Und drittens, es ist nicht ausschlaggebend, dass der Anführer da ist. Ausschlaggebend ist, dass das Volk bereit ist. Denn der Anführer wird kommen. In dieser Geschichte werden wir es noch sehen. Am Ende heißt es kurz und knapp, Daud hat Jalut, also Goliath, getötet. Punkt, aus, Ende, Schluss. Ein Junge wirft was und der Kommandeur, der oberste General ist tot. Assalamu alaikum. Kurz und knapp. Wenn wir uns anschauen, wie die Tyrannen vernichtet wurden, dann waren es immer Kleinigkeiten. Namrud, eine Fliege in seinem Kopf. Assalamu alaikum. Pharaon, zack, kommt er ins Wasser, wird ertrunken. Talut, ein Stein an den Kopf, zack, ist er tot. Mach dir keinen Kopf, überlege nicht, wie die Tyrannen vernichtet werden, überlasse es Allah. Aber wo ist die Gesellschaft, die dieses Geschenk verdient? Dieses einfache Geschenk, Allah ist zu allem imstande, aber wo ist das Volk? Dieses Volk herzustellen, ist Aufgabe eines jeden Muslims. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns für diese Religion einsetzen. Möge Allah uns davor bewahren, dass er uns ersetzt. Und möge Allah azza wa jal diese Ummah von der Unterdrückung befreien. Ahibbati fillah, fi khitami hadil khutbah, tatlubu ukhtun addu'a li akhiha, fahuwa maridun. نسأل الله أن يشفيه اللهم رب الناس أذهب عنه البأس واشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وهي كذلك تطلب الدعاء له بالهداية اللهم يا هادي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبه على دينه على دينك اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم فرج كروبات المكروبين اللهم كن مع إخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا أحياء كانوا أو أمواتا واجعلنا بارين بهم في حياتهم وبعد مماتهم وارزقنا رضاهم يا أرحم الراحمين واحفظ ذرياتنا من بنين وبنات اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه Liebe Geschwister, es geht weiter mit der Geschichte über den König Talut. Und zwar mit der zweiten Ayah, nachdem wir gesehen haben, dass die Kinder Israels zu Zeiten des Propheten Samuel etwas machen wollten gegen die Unterdrückung, die sie seit Jahrzehnten erlebt haben. Eine Unterdrückung, sodass ihre Kinder entführt wurden, dass sie vertrieben wurden aus ihren Häusern, dass die Tora ihnen entnommen, entzogen wurde. Diese Unterdrückung wollten sie nicht weiterleben, also haben sie gesagt zu ihrem Prophet, schicke uns einen König, damit wir dagegen ankämpfen. Doch der Prophet, wie wir gesagt haben, hat Wissen über die Gesetzmäßigkeiten Allahs und er wusste, es geht nicht nur um Emotionen und leere Phrasen, sondern es geht um Wahrhaftigkeit. Nun, die zweite Ayah besagt, ihr Prophet sagte ihnen, Allah schickt zu euch Talut als König. Sie sagten, wie kann er König sein, wo wir doch mehr Anrecht darauf haben als er und wo er doch kein Wohlhabender ist. Und hier halten wir kurz inne. Und zwar dieses Urteil, diese Entscheidung ist von wem? Von Allah. Der Prophet sagt, Allah hat das entschieden. Allah schickt euch. Was gibt es da noch zu diskutieren? Aber sie wollten das nicht annehmen. Warum? Weil sie gesagt haben, aber er gehört nicht zur Herrscherfamilie. Denn zu Zeiten der Kinder Israels gab es zwei Familien. Aus einer Familie kamen die Propheten, aus der anderen die Könige. Und die Könige sind die Enkelkinder von Yahudha, dem Sohn von Jakob, alaihis salam. Jakob hat ja die 11 Kinder. Und aus ihren Enkelkindern kamen dann Propheten aus einer Linie und Könige aus der anderen Linie. Talut war weder aus der Familie der Propheten noch aus der Familie der Könige. Und deswegen haben sie gesagt, wie, er wird König. Er gehört doch gar nicht zur Herrscherfamilie. Und hier entnehmen wir schon eine gewaltige Weisheit. Allah wird die Könige einsetzen, also die Anführer, so wie er will. Macht jetzt keinen Kopf darüber. Allah bestimmt. Allah hätte ihnen schon viel früher diesen König schicken können, oder nicht? Sie mussten jahrelang, Jahrzehnte, mehrmals, ist ja nicht nur einmal die Unterdrückung passiert, Jahrzehnte wurden sie unterdrückt, wurde ihnen Unrecht zugefügt. Allah hätte zu jeder Sekunde und an jedem Tag immer wieder einen gerechten Herrscher schicken können. Aber wir sind in der Stätte der Prüfung. Wir sind noch nicht im Paradies, sodass wir keine Prüfung haben. Wir leben in der Stätte der Prüfung. Also gibt es die Prüfungszeit und manchmal die prüfungsfreie Zeit. Aber die ist immer kürzer. Also als Allah entschieden hat, okay, die Prüfung ist jetzt zu Ende, ihr werdet inshallah ta'ala nicht mehr Ungerechtigkeit leben, hat Allah erlaubt, dass ein König da ist. Und gar nicht von der Herrscherfamilie. Also, er hat gar nicht so viel gelernt, wie ist ein König, was macht ein König und so weiter und so fort. Und das zeigt uns unsere Aufgabe. Jammere nicht darüber, oh, dieser Anführer und der Anführer und wie schlimm ist der und wie schlimm ist der. Hast du eine Generation hergestellt, sodass Allah aus dieser Generation einen auswählt? Talut war ein Gerber. Also derjenige, der Leder herstellt. Ein ganz normaler Mensch. War nicht vermögend. Hatte kein Ansehen. Und trotzdem hat ihn Allah auserwählt. Und so wird Allah immer und immer wieder Menschen auserwählen, durch die Allah Unterdrückung aufhebt. Wenn wir uns die Geschichte des Islams anschauen, der Kalif Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, er war gar nicht der rechtmäßige Nachfolger nach den Gesetzen des Königtums, nach den Gesetzen der Monarchie. Der damalige Kalif Sulaiman hatte Söhne. Aber ein Gelehrter, Raja ibn Haywa, hat ihm einen Ratschlag gegeben, diesem damaligen Kalif, kurz vor seinem Tode, und er hat ihm gesagt, hör mal zu. Den Besten, den du einsetzen kannst, ist Umar ibn Abdul Aziz. Aber er war sein Neffe, nicht sein Sohn. Und er wusste ganz genau, wenn er jetzt seinen Neffen einsetzt, seine Söhne werden damit nicht einverstanden sein. Also hat er was gesagt? Bevor er gestorben ist, hat er es niedergeschrieben in eine Schriftrolle. Und er hat seine Söhne und seine ganzen Verwandten, dazu gehört auch Umar ibn Abdul Aziz, hat er geholt und hat ihnen gesagt, schwört die eure Treue auf den, der in diesem Schreiben drin ist. Und sie wussten nicht, wer drin ist. Anders ging es nicht. Und so wurde Umar ibn Abdul Aziz der nächste Kalif und so wurde Gerechtigkeit verbreitet, so wurde die Sunna bewahrt. Also zerbrecht ihr nicht den Kopf, wie Allah die Probleme löst. Er wird sie lösen. Aber was ist dein Beitrag? Umar ibn Abdul Aziz wurde wann erzogen? In der Zeit der Unterdrückung. Wann ist er geboren? Wann hat er gelebt? In der Zeit der Unterdrückung. Hätten die Menschen gesagt, es bringt nichts, alle Mann bitte den Kopf in den Sand stecken, dann hätten sie nicht Umar ibn Abdul Aziz erzogen. Aber die damaligen Gelehrten wussten, egal wie schlimm es ist, ich muss meine Arbeit weiter tun. Ich muss weiter erziehen. Ich muss weiter unterrichten. Und so war es auch bei Talut. Talut ibn Abbas radiallahu anhu sagte, er war der Wissendste von den Kindern Israels. Wann hat er bitte schön gelernt? In der Zeit der Unterdrückung. Und wir müssen wissen, in dieser Zeit wurde die Tora weggenommen von den Kindern Israels. Deswegen der nächsten Ayah sagt der Prophet, ein Zeichen, ein Beleg dafür, dass das die Entscheidung Allahs ist, ist, dass die Tora zurückkommt. Also hat Talut gelernt in schwierigen Zeiten und doch wurde er zu einem Großgelehrten. Wer hat ihn unterrichtet? Die Menschen. Diejenigen, die damals noch etwas von der Tora kannten. Also unterrichte du Surat al-Fatiha. Und unterrichte du, wie man Wudu macht. Und unterrichte du, was, wie man halal einkauft und wie man halal verkauft. Und unterrichte du, zeige deinen Kindern, wie sie ihre Hausaufgaben machen, wie sie Vokabel lernen, wie sie besser in der Schule werden. Kümmere dich um die Herstellung der Generation und nicht um das Auswählen der Anführer. Das ist die Aufgabe Allah subhanahu wa ta'ala. Also sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah, dass er entscheidet. So wie er es in der anderen Ayah sagte, sag, o Allah, Besitzer oder Herrscher über allem, du gibst die Macht, wem du willst, und du entziehst die Macht, von wem du willst. Es ist also von Allah subhanahu wa ta'ala. Und im Hadith sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also im heiligen Hadith, ich bin die Zeit. Also Rasul alayhi salatu wasalam sagte, beleidigt nicht die Zeit, dass man sagt, was für ein Jahr, was für ein Tag, indem man es diesen Tag beleidigt oder das Jahr beleidigt oder die Zeit beleidigt. Ich bin die Zeit. Die Tage und Nächte erneuere ich und lasse ich vergehen. Was soll das heißen? Soll das einfach nur heißen, es ist mal Tag, mal Nacht und das war's? Nein. Sondern das bedeutet, der Tag mit den Ereignissen kommt von Allah. Und die Nacht samt ihrer Ereignisse kommt von Allah. Also die Bestimmungen sind von Allah. Beleidige nicht die Zeit. Wer hat denn die Ereignisse im Jahr, im Monat, am Tage bestimmt? Es ist Allah. Also beleidige nicht seine Bestimmungen. Und dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, ich bringe Könige und lasse Könige verschwinden. Er ist derjenige, der das entscheidet. Mache du deine Aufgabe, indem du dich selbst erziehst, deine Kinder, Familie, Umgebung erziehst, indem du aufklärst, sowohl weltlich als auch religiös, denn Allah Azza wa Jal sagte, wie der Prophet ihnen sagte, Allah hat ihn auserkoren und er, also Allah, hat ihm Wissen und Kraft gegeben. Wissen zuerst, aber auch Kraft. Das bedeutet, wir brauchen religiöses Wissen, aber auch weltliches Wissen. In beiden Bereichen muss ein Muslim ein Vorreiter sein. Und wenn wir diese Generation hergestellt haben und wenn Allah entschieden hat, dass die Unterdrückung aufgehoben werden soll, dann wird sich der Anführer finden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Ahibbati fi khitami hadhihi al-khutbah, hunaka 'adadun mimman yatlubu ad-du'a, minhum bintu akhi, bint akh akhuna Mas'ud, عندها حادث سيارة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister, wir machen weiter mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala mit der Geschichte des Königs Talut. Und zwar geht es weiter mit der Ayah, indem Allah sagt, und ihr Prophet sagte ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft, das Zeichen, das Allah Talut zum Herrscher gekrönt hat, ist, dass die Bundeslade zu euch kommt, wodurch ihr Erleichterung oder Ruhe bekommen werdet, und in welcher die Reste dessen ist, was die Familie Musas und die Familie Haruns überlassen haben. Dies werden die Engel tragen. Darin ist wahrlich ein Zeichen für euch, wenn ihr denn Gläubige seid. Ihr Prophet also hat ihnen einen Beweis gebracht, dass die Entscheidung, dass Talut der König sein wird, obwohl er nicht zur Herrscherfamilie gehört, ein Zeichen, welches ein Wunder war. Denn zu jener Zeit war die Tora verschollen. Sie lebten in einer Zeit, in der es die Tora nicht mehr gab. Und hier hat sie Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt, indem er ihnen die Tora zurückbrachte. Und dadurch werden sie Ruhe empfinden, werden sie gefestigt. Und was bedeutet das, was die Familie Musas und Familie Haruns überlassen hat? Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat uns erklärt, was Propheten hinterlassen. Was ist die Erbschaft der Propheten? Er sagte alayhi salatu wassalam, Propheten haben weder Goldmünzen noch Silbermünzen hinterlassen, sondern sie haben Wissen vererbt. Also in dieser Zeit der Unterdrückung gab es einen Funken Hoffnung. Und so lässt Allah Azza wa Jal die Menschen immer sich erinnern daran, dass Allah mit ihnen ist. Auch wenn die Zeit finster ist, eine Zeit der Unterdrückung, bitteschön, Allah ist da. Allah hat alles im Überblick. Ein Beweis, bitteschön, hier ist die Tora. Und das zeigt auch, dass in Zeiten der Versuchung, der Erschütterung, des Schmerzes, dass man Halt findet bei der Offenbarung Allahs subhanahu wa ta'ala. Bei den Worten Allahs und den Worten der Propheten alayhimus salam. Und so sehen wir auch in der Geschichte der Muslime, obwohl Unterdrückung vorhanden war, gab es immer wieder Funken Hoffnung. Damit du weißt, es geht weiter. Habe Geduld. Es wird ein Ende haben. Die Erleichterung wird kommen. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, als nun Talut hinausgezogen ist mit der Armee. Das heißt, das Thema, wer ist der Anführer, ist abgeschlossen. Talut ist der Anführer. Da sagte er ihnen, Allah befiehlt euch, nicht aus dem Fluss zu trinken, außer eine Handvoll. Hier beginnt Allah azza wa jal die drei Schichten einer Gesellschaft zu erläutern. Einmal die Schicht der Sünder, jene, die sich Allahs Gebote widersetzen, dann jene, die sich an Allahs Gebote halten, doch deren Glaube nicht so stark ist, und die dritte Schicht, jene, die deren Glauben gefestigt ist. Wir beginnen heute mit der ersten Schicht, die Sünder. Es kommt ein Gebot Allahs, ihr sollt daraus nicht trinken. Es mag sein, dass du die Weisheit zu Beginn nicht nachvollziehst. Musst du auch nicht. Es genügt, dass du weißt, von wem kommt dieser Befehl. Vom Allwissenden, Allkundigen, Allweisen. Das ist vollkommen ausreichend. Ich muss nicht jedes Detail hinter einem Gebot kennen, damit ich Allah vertraue. Es reicht mir aus zu wissen, wer Allah ist. Also hat er ihnen ein Gebot geboten, das vielleicht der ein oder andere nicht nachvollziehen kann, aber darin ist Weisheit. Und zwar, haltet ihr Strapazen aus? Wenn ihr nicht mal in der Lage seid, jetzt, wo der Krieg noch nicht begonnen hat, solch eine Prüfung auszuhalten, wie sieht eure Lage dann aus mitten im Kriegsgeschehen? Also kennen wir mindestens eine Weisheit hinter diesem Gebot. Und so haben die meisten getrunken, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, er formuliert es, so haben alle getrunken, außer wenige. Er hat nicht gesagt, die meisten. Damit du weißt, das war verbreitet. Eine Minderheit hat sich an dieses Gebot gehalten. Und so sind die Gesellschaften zu jeder Zeit. Außer die Gesellschaft der Sahaba, die Gesellschaft einiger Propheten. Aber die meisten Menschen sind achtlos. Schauen wir uns heute an, wie viele Gebote werden missachtet von Muslimen. Wie viele Menschen nehmen Darlehen mit Zinsen? Wie viele Menschen, die Muslime sind, lügen und betrügen? Wie viele Muslime trennen die Verwandtschaftsbande? Wie viele Muslime trinken Alkohol? Und so weiter. Es heißt in einer Überlieferung, nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern von den vorherigen Schriften, also in der Tora, Bibel oder anderen vorherigen Schriften. Die Anzahl der Soldaten war 80.000. 76.000 haben getrunken und nur 4.000 nahmen nur eine Handvoll. In einer Überlieferung in Sahih al-Bukhari sagten die Sahaba, die Anzahl der Sahaba bei der Schlacht von Badr war 300 und etwas. Genauso wie die Anzahl der Gläubigen mit Talut. Also noch weniger. Also nur 300. Von aber Tausenden sind nur 300 geblieben. Warum? Denn wenn die Sünder mitten unter diesen Gläubigen sind und sie die Mehrheit darstellen, wird Unheil sie treffen. Das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde, werden wir denn bestraft, werden wir denn Unheil erfahren, wo doch unter uns Rechtschaffene sind? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, wenn das Schlechte überwiegt. Also was ist dann die Lösung? Der Aufruf zur Reue. Müssen wir eine Gesellschaft aus Engeln werden? Nein, aber aus Bereuenden, aus Reumütigen, aus Bedauernden, aus Menschen, die Allah um Verzeihung beten. Aber schauen wir uns die Gesellschaft an, die Ummah. Wie viele Menschen sündigen ohne zu zucken? Sündigen und rechtfertigen ihre Sünde. Ist das nicht die Mehrheit? Also was ist dann die Aufgabe? Die Aufgabe ist, dass du die Menschen aufrufst zu Allah. Dein Bruder, deine Schwester, dein Vater, deine Mutter, dein Sohn, deine Tochter, dein Cousin, deine Cousine, dein Onkel, deine Tante, du rufst deine Familie auf, ich rufe meine Familie auf, sie ruft ihre Familie auf, er ruft seine Familie auf. Und so legen wir den ersten Stein dieses Gebäudes der Ummah. Unsere Kinder, möge Allah sie bewahren, werden den zweiten Stein legen. Unsere Enkelkinder, möge Allah sie bewahren, werden den dritten Stein legen. Unsere Urenkelkinder werden, möge Allah sie bewahren, werden den vierten Stein legen. Und so wird eine Generation nach der anderen dieses Gebäude der Umma wieder aufbauen, sodass Allah Jalla wa Ala dann dieser Umma beisteht. Aber wir sind voreilig. Wie Ar-Rasul alayhi salatu wassalam es sagte zu Khabbab ibn al-Arat, aber ihr seid ein voreiliges Volk. Subhanallah. Er sagt es zu den Sahaba, den Standhaften. Was sind dann wir? Möge Allah uns vergeben. Also die erste Lehre aus dieser Geschichte, aus dieser Ayah, die erste Schicht der Gesellschaft ist ein Grund dafür, dass diese Prüfungen sich häufen. Was ist unsere Aufgabe? Diese Menschen aufzuklären, aufzurufen, zurückzukehren zu Allah. Möge Allah Azza wa Jalla uns einsetzen dafür, die Gesellschaft zum Besseren zu führen. Ahibbati fillah, fi khitami hadhihi al-khutbah, nad'u li ibnatin hiya saghira, ismuha Sajida, wa abuha yatlubu minkum ad-du'a fa hiya تقوم بغسل الكلى نسأل الله جل وعلا أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم احفظها بحفظك اللهم ارفع عنها الداء وأنزل عليها الشفاء وبارك في الدواء اللهم احفظها بحفظك يا أرحم الراحمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم كن مع المستضعفين في كل مكان اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا حي يا قيوم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.